Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vergunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andreas, vor einiger Zeit ist bei DENIB, denib.ch, ein spannendes Interview erschienen. DENIB, für die, die das noch nicht oder nicht mehr wissen, ist eine Publikation, die du rausgibst als Verleger. Und der Titel war «Ihre Recherche zur RAF war heikel». Es war ein Gespräch von der Silke Grunwald, bekannte Investigativjournalistin in der Schweiz, mit der Monika Simmler, auch eine bekannte Person, nämlich als Strafrechtsprofessorin an der Law School von der HSG. Der Hintergrund war, dass Silke Grunwald auch mit anderen bei einem Podcast mitgemacht hat. Und in dem Podcast haben sie eigentlich nach der RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht. Das war der Podcast «Legion Most Wanted», so ein Feature-Podcast, sehr aufwendig produziert, also empfehlenswert, wie immer natürlich auch in den Shownotes. Und sie sind dann mit der Recherche der mutmaßlichen Terroristin sehr nahe gekommen. Letztlich ist dann die aber irgendwie so aufgeflogen. Man weiss nicht so recht, ob durch Journalist oder durch Behörden durch einen Hinweis, wahrscheinlich muss man es aus guten Gründen auch geheim halten, aber letztlich hat dann KI-Tools geholfen, insbesondere das Tool PIM-Eyes. Wenn das nicht kennt, dann kann man ein Bild hochladen und kommt dann Ergebnisse über von Treffer im ganzen Web. Und zwar geht das wirklich sehr weit. Also die haben wirklich das ganze Internet abgerast. Da findet man auch überraschende Bilder, wo man gar nicht gewusst hat, dass die von einem selber gibt. Ja, es ist dann in dem Gespräch insbesondere eben darum gegangen, dürfen Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel ermitteln, dürfen überhaupt Privatpersonen ermitteln. Und ein paar Aussagen von der Monika Simmler haben mich zumindest so ein bisschen getriggert. Und mich würde jetzt wundern, Andi, was eigentlich du dazu sagst. Ich meine, du hast den Artikel zugelassen. Es ist auch ein guter Artikel. Also, man soll unbedingt im Volltext lesen. Es lohnt sich. Überhaupt, Monika Simmler lohnt sich eigentlich immer, wenn sie sich dort äussern, kann ich sehr empfehlen. Aber da würde ich jetzt auch gerne ein paar Aussagen, so ein einzeln auf den Prüfstand stellen.
Finde ich gut und auch spannend. Es ist tatsächlich so, das ist ein sehr interessantes Interview, das Silke Grunwald hier mit den Präsidenten führen konnte. Für mich ist wichtig, eine wichtige Aussage, die uns ja auch bei der NIP immer wieder wichtig ist, die Frage von dieser ganzen Gesichtserkennung, also die biometrische Überwachung letztendlich vom öffentlichen Raum, ob jetzt das irgendwo in Echtzeit läuft oder halt eben indem man einfach Fotos quasi durchscannt. Da gibt es ganz viele Fragezeichen und das sagt ja auch Frau Simmler, das kann man vielleicht auch noch gerade drauf, dass man das muss anschauen muss. Aber ich habe natürlich auch gefunden, das hat interessante Aspekte, die wir anschauen müssen. Und ein Punkt, den du ja da jetzt auch siehst, ist die Frage, wer soll überhaupt. Also ist es richtig, wenn JournalistInnen oder überhaupt andere Leute solche Tools einsetzen, um quasi polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen? Das stellt sie ja in Frage.
Genau, also Monika Simmler sagt, Laien sollten keine polizeilichen Aufgaben übernehmen, da dies dem staatlichen Gewaltmonopol widerspricht. Die Aufklärung von Straftaten ist allein Sache des Staates. Das ist natürlich nicht falsch, aber entspricht zumindest nicht meiner Realität. Also als Anwalt, wenn ich Verteidiger bin oder auch Privatkläger vertreten tue, dann tue ich eigentlich immer auch mitschaffen an der Aufklärung von Straftaten. Und jetzt kann man sagen, das ist meine Aufgabe als Anwalt, dort im Gerichtsverfahren, da gehöre ich dazu. Aber ich meine, auch das schon im Vorfeld, also zum Beispiel für einen Strafantrag. Wir stellen fest, oder, eine Mandantin, ein Mandant ist betroffen vom strafbaren Handeln. Die kommt zu mir. Ja, und dann muss ich den Sachverhalt mal ermitteln. Ich kann nicht einfach irgendwie ein paar Stichworte an die Staatsanwaltschaft schicken und die macht dann schon, was wir wollen. Sondern ich muss den Sachverhalt darstellen. Je besser ich das mache in der Sache, desto eher haben wir auch die Aussichten, dass ein Strafverfahren anhand genommen wird. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, ja, oder auch wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass das Gewaltmonopol natürlich in vielen Punkten nicht vorhanden ist oder an vielen Orten oder zu vielen Zeiten nicht vorhanden ist, glaube ich, haben die Laien schon auch eine wichtige Funktion. Natürlich keine unbeschränkte Funktion, aber Behörden haben das auch nicht unbeschränkt. Aber mich dünkt es wie falsch, zu sagen, ja, Laien, Privatpersonen sollten nicht auch dürfen Straftaten aufklären. Die Frage ist einfach für mich, wie weit geht denn das?
Ja, ich glaube, was da gemeint ist, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, also natürlich sind wir immer auch, oder oft sind Laien, Privatpersonen, Anwälte, Journalistinnen irgendwie involviert in eine Aufklärung. Wobei, ich frage mich eben, ob das wirklich die Aufklärung ist. Ich glaube, die Aufgabe in meinen Augen besteht darin, von dem Moment an, wo man als Laie von einer Straftat Kenntnis hat, oder man annimmt, dass man von einer Straftat Kenntnis hat, bin ich der Meinung, muss man sie zur Anzeige bringen und dann sollte eigentlich Profis ans Werk. Und ich glaube, die Frage ist halt da, soll man wirklich anfangen selber, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Detektiv spielen? Und so also wie im Fall von zwei oder wie es im Anwalt noch ein Detektiv hat, der mitschafft für die Ermittlungen. Also ich glaube, es geht eigentlich um die Frage von der Ermittlung. Habe ich das ein bisschen so verstanden, oder? Dass eigentlich Ermittlungsarbeit nicht unbedingt sollte in privaten Händen stattfinden. Dunkt es mich auch irgendwie einleuchtend oder liege ich da falsch?
Ja, es ist halt weit weg von der Realität. Also wenn du keine eigene Ermittlungsarbeit leisten eben immer im legalen Rahmen, dann bedeutet es einfach häufig, dass du mutmaßliche Straftaten nicht zur Anzeige springen kannst, weil einfach zu wenig Fleisch am Knochen ist oder weil einfach die Beweisbeschaffung schon gar nicht funktioniert. In der Republik hat es kürzlich einen spannenden Bericht gehabt, vermutlich von der Brigitte Hürli, war mir meistens private Videoüberwachung. Ist um Vandalismus in einer Tiefgarage gegangen, hat der Nachbarin einfach immer das Auto von der anderen Nachbarin zerstört, indem sie die Türe dran angeschlagen hat. Und ein Privatdetektiv ist dann sogar eingesetzt worden, hat sich auf die Lauer gelegt. Und dann war auch eine Diskussion gewesen, oder ist das verwertbar? Sind die Aufnahmen oder die Beobachtungen verwertbar? Und das sind natürlich Abgrenzungsfragen. Aber wenn jetzt einfach zur Polizei gegangen wäre, das gemeldet hätte und gesagt, ja, können Sie da mal Überwachung machen? Ich meine, da wäre voraussichtlich nichts passiert. Also die Polizei hätte sich nicht während x Nächte auf die Lauer gelegt, oder? Dann wäre das einfach nicht verfolgt worden. Und so ist dann eine Mischung, man liefert Beweise etc. Und dann wird es dann verfolgt. Also ich denke, eben das Gewaltmonopol in Ehren vom Staat. Aber es ist ja nicht einfach allumfassend, absolut und es wird alles angeschaut, sondern ich glaube, das wissen wir alle. Ganz viel strafbares Verhalten, zum Teil auch zu unserem Vorteil, oder? Wird nie beobachtet, wird nie zur Anzeige gebracht, da kümmert man sich nicht drum. Zum Teil auch in problematischen Bereichen. Also man redet nicht nur von Bagatellen. Wenn der Bereich von der Schwerkriminalität in der Schweiz, zum Beispiel Clankriminalität, eine gewisse Form von der Wirtschaftskriminalität, wo die Schweiz, ja, also eigentlich sehr schwach aussieht natürlich. Also ich finde, man sollte das Gewaltmonopol nicht überhöhen. Und sie sagt dann auch noch, ja, wenn Laien eben Aufgaben von der Polizei übernehmen, dass das Gewaltmonopol schwächt, aber das Vertrauen in den Staat. Ich meine, das Vertrauen ist bis zu einem gewissen Grad schon angeschlagen, eigentlich bei allen, die erlebt haben, dass der Staat bei Straftaten nichts unternimmt. Und das ist eine Erfahrung, die man sehr schnell natürlich machen kann.
Ja, jetzt gibt es ja da gerade, ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her, läuft doch so eine Videoproduktion, wo sie Hassrede haben versucht, auf 14 verschiedenen Polizeiposten in der Schweiz zur Anzeige zu bringen. Und das ist ja ziemlich katastrophal rausgekommen. Die Antworten sind schon sehr ernüchternd. Das natürlich, und das erlebe ich auch so im privaten Umfeld, Velodiebstähle, also eben sogenannte Bagatellen, die aber für die betroffene Person doch eben nicht eine Bagatelle ist und man eigentlich gerne möchte, dass das geändert wird, dass das nicht passiert. Das stimmt natürlich schon. Das sehe ich schon, den Aspekt. Ich glaube, man muss halt wirklich die Einzelfälle anschauen, wie immer. Und in so einem Interview tut man natürlich gewisse Sachen auch ein bisschen überspitzen. Aber im Prinzip und im Grundsatz und in der Wünschenswert, also die Vision, der ideale Staat, ist in meinen Augen definitiv so, wie es Frau Simmer auch schildert. Das Gewaltmonopol ist beim Staat, Ermittlungen macht der Staat. Und wenn das nicht mehr klappt, dann haben wir definitiv ein Problem. Das sehe ich auch. Und dann müssen wir uns eben gut überlegen, was wir da dagegen machen wollen.
Wenn man ein bisschen böse ist, dann könnte man sagen, das ist typisch Elfenbeinturm. Ob interessanterweise bei der Recherche von Reflekt, die du jetzt gerade gebracht hast, also eben man geht zur Polizei und das ist eine Alltagserfahrung, dass man dann dort abgewimmelt wird leider. Also das Ergebnis ist nicht überraschend. Im Gegenteil, also ich bin erstaunt gewesen, wie viele Strafanzeigen dann doch funktioniert haben. Und eben da ist Monika Simmler interessanterweise dabei gewesen. Weil vor allem der nächste Punkt finde ich eigentlich sehr interessant, sehr treffend. Sie sagt, es ist beunruhigend zu wissen, dass alles, was ich tue, für immer festgehalten wird. Das zu wissen wird uns alle prägen und unsere Freiräume einschränken. Es scheint auch, dass man im Leben keine Fehler mehr machen darf. Es gibt kein Recht auf Vergessenwerden. Da hat sie völlig recht. Das ist auch ein Teil von meiner Arbeit als Anwalt, nämlich im Medienrecht, nämlich gegen Online-Inhalt vorzugehen. Und in den Medien hat man da immer irgendwie Betrüger, die versuchen, da irgendwie davor zu kommen und so. Aber viele sind Taten und Wahrheit echte Jugendsünden. Oder Sachen, die vor 20 Jahren passiert sind. Und heute gibt man den Namen ein von dieser Person, dann wird es wieder umgespült. Auch die Medien übrigens, die wehren sich mit erheblichem Aufwand dafür, dass sie ihre sogenannten Archive im Netz dürfen haben, wo all die alten Geschichten aufgewärmt werden. Die kämpfen extrem dafür, dass all die Jugendsünden oder auch sonst alte Geschichten online bleiben. Und das finde ich wirklich verheerend, oder? Ja, also wir haben ja zum Beispiel im Strafrecht, oder? Strafregistereintrag ist nur so und so lang sichtbar, wenn der Resozialisierung, aber sehr häufig wird das dann einfach übersteuert, von dem, was im Internet zu finden ist. Ein ganz aktuelles Beispiel ist auch da das Stichwort Sylt, oder? Wo man erstens jetzt irgendwie das schöne Lied, oder? L'amour toujours politisiert hat, oder? Wenn man das gut findet, ist man schon fast ein Nazi, aber all die Namen, oder? Die sind jetzt für alle Ewigkeiten im Netz zu finden. Obwohl bis jetzt nicht einmal klar ist, ist das strafbar? Sondern kann man auch sagen, ja, keine Ahnung, oder? Man muss das überhaupt nicht entschuldigen. Das war recht grusig gewesen. Aber, dass man einfach Proportionen wahrt, oder? Und dann kommen wir da eben wieder auf den Rechtsstaat zurück. Aufs Gewaltmonopol, wo auch da dann nicht funktioniert. Vielleicht ist das sogar ein gutes Beispiel, oder? Wenn ihr die Privaten, ja, von mir aus könnte ich schon ermitteln, wer das gewesen ist. Aber dann das Ergebnis stellt man nicht auf TikTok, sondern gibt es vielleicht der Polizei, damit in einem rechtsstaatlichen Rahmen das angeschaut werden.
Ich bin da halt auch ein Zwiespältig. Ich habe jedes Mal natürlich Verständnis für betroffene Personen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben und das nicht hätten. Gleichzeitig finde ich es auch immer schade, wenn eben Archiv, oder du hast vorhin das Archiv erwähnt, es ist halt schon so, dass ganz viele wichtige auch für, wie soll ich sagen, es gibt eine Sendung, zum Beispiel so eine Vorgängersendung von der Arena, wo in den 80er Jahren sehr wichtige Folge stattgefunden hat, wo man nicht kann schauen kann im Moment, weil man, wie gewisse Leute, die dort vorkommen sind, das nicht wollen. Aber die ist eigentlich kulturhistorisch von grosser Bedeutung. Und ich finde es falsch, dass man die nur in einem abgeschlossenen Raum anschauen kann und dass die nicht öffentlich kann sein wegen dem. Mich tut halt die Frage, oder dürfen wir noch Fehler machen oder nicht? Die beschäftigt mich schon seit wir da uns im Internet rumtummeln. Und ich hatte zeitlang die naive Vorstellung gehabt, dass wir zu einer Kultur werden, wo man das eben einander verzeiht, wo man eben weiss, okay, ja, jeder hat seine Jugendsünde. Und niemand, das ich auch immer gefunden, schon, wo man vor 15, 20 Jahren gesagt hat, darfst du ja nicht irgendwie deine als Jugendliche irgendwelche Posts machen, wo die wird nachher vorgehalten. Bei meinem Jobinterview habe ich immer gefunden, nein, das passiert doch nicht. Jeder weiss ja, dass man das, und jede, dass man als Jugendliche auch mal ein bisschen ausartet, vielleicht. Und das ist immer noch meine Hoffnung, bis heute immer noch glaube, dass wir eigentlich besser lernen, mit dem umzugehen, anstatt dass wir versuchen, unsere Vergangenheit müssen zu tilgen. Irgendwie. Also ich weiss, das ist vielleicht ein bisschen zu naiv. Aber das tut mir halt auch ein bisschen weh, wenn wir Vorstellungen haben, dass man alles muss löschen. Und wenn ich immer wieder Suchergebnisse sehe, da wo dann so ein Hinweis kommt, vermutlich, oder sind irgendwelche Sachen gelöscht worden, ich weiss nicht was. Was bedeutet das? Wird da wirklich auch gut geschaut, dass da nicht Leute einfach Zeug wegtun, die eigentlich wichtig wäre? Das ist halt, ja, ich weiss es nicht. Bin da ein bisschen zwiespältig.
Gut, die Medienkompetenz, die kommt nicht, oder? Ein Google-Treffer mit einer Schlagzeile, sogar wenn der Artikel nicht über dich ist, aber die Schlagzeile ist negativ, oder? Das kann schon lange, dann hat das Auswirkungen leider. Und du wirst noch zufällig davon erfahren, aber es hat Auswirkungen. Und meine Löschen muss schon klar sein, die Realität ist, und das ist auch ungerecht, als wenn du etwas löschen willst, mit besten Gründen, das schaffst du nur mit viel Ausdauer und viel Geld. Also standardmäßig tun die Medienhäuser, aber die Internetkonzerne, die löschen nicht einfach so. Zum Teil ist es ein bisschen willkürlich etc., aber ich habe Fälle, oder, wo es ganz klar ist, es müsste gelöscht werden, wo man dort einfach mal nicht reagiert, dann muss man zuerst den Rechtsweg beschreiten, dann reagiert man dann mal. Ja, im Idealfall kann man dann darüber reden, was auch aufwendig ist, finde ich eine Lösung, aber es ist halt ein riesen Ding und eben wirklich halt, weil das dann auch Konsequenzen hat. Also man findet dann zum Beispiel keinen Job mehr. Oder? Das ist dann einfach sehr entscheidend, was dann auch noch weitergeht. Oder? Jetzt reden wir bis jetzt nur von klassischen Suchergebnissen. Ich meine, die Sachen sind dann auch irgendwie bei diesen KI-Themen drin. Da kann man lang erzählen, für was generative KI alles nicht soll genutzt werden. Sie wird für so Sachen genutzt. Sie ist in HR-Systemen zum Beispiel drin. Und du weisst dann einfach nicht, wie der Score am Schluss rauskommt, ob das beeinflusst worden ist oder nicht. Also, das ist schon gravierend. Es gibt natürlich auch andere, oder? Es gibt Sachen, die nicht gelöscht werden sollen. Und auch die Archive sind wichtig. Aber für mich ist eine gewöhnliche Website ist kein Archiv. Also man kann gerne ein Archiv haben, aber bei einem Archiv gelten dann eben Spielregeln, weil eben auch Persönlichkeitsrechte natürlich betroffen sind. Leider kann man dann eben nicht so differenzieren im Einzelfall, oder? Man kann ja sagen, wenn ich in den 80er Jahren im Fernsehen war, in der Öffentlichkeit, ja, ist vielleicht schon etwas anderes. Aber auch dort kommt es halt drauf an, oder? Also nehmen wir das Beispiel, du bist damals ein rechtsextremer Jungpolitiker gewesen, in dieser Sendung. Hast du so rausgelassen, oder? Ganz unsäglich. Aber heute, 20 Jahre später, bist du ein ganz anderer Mensch, du hast ein langweiliges Leben, du bist nicht weiter auffällig, du bedauerst es, oder, was du damals gemacht hast. Aber wenn du dann anklopfst bei diesen Medienhäusern, ist dann nicht immer gleich die Reaktion. Also die einen haben Verständnis mit diesen Rätschen und so, oder? Dann kannst du zeigen, hey, ich bin aufrichtig. Aber andere, die geben dann sehr viel Geld aus, um eigentlich das nicht müssen zu löschen, selbst wenn du ihnen zeigst, dass das eben echte Konsequenzen hat. Oder was man eben auch nicht unterschätzen darf, ist, dass man auch bösartige Menschen im Leben hat, Menschen, die einem schaden wollen. Also wenn die das erfahren, wenn die das wissen, dann streuen sie das natürlich, tun sie den Link verschicken etc. Ich meine, da habe ich jetzt vielleicht aufgrund von meiner Anwaltstätigkeit eigentlich überhaupt keine Illusionen.
Dann, Karl, du siehst natürlich viel mehr drin. Und eben bei diesen Beispielen, da, wo mir geht es halt wirklich darum, und ich weiss, dass das nicht passieren wird. Ich habe einfach gedacht, es wäre eigentlich gescheiter, man könnte sagen, ja, wenn jemand vor 20 Jahren missbaut hat, wie du richtig sagst, Menschen verändern sich, dann kann man das nicht jemandem vorwerfen. Ich sehe es ja selber immer wieder auch in meinem Umfeld. Eben, es wird immer wieder Zeug ausgraben von Leuten und dann auch vorgeworfen. Ja, das ist ein Problem und ich verstehe natürlich darum, eben, ich verstehe beide Seiten, ich bin einfach ein bisschen zwiespältig, aber ich sehe natürlich die Herausforderung schon.
Also was aus meiner Sicht wirklich ein klarer Indikator ist, ist Strafregister. Also jetzt haben wir klare Regeln, wie lange etwas im Privatauszug sichtbar ist. Und das ist im Normalfall bei einer bedingten Strafe Probezeit, oder? 2 oder 3 Jahre. Und beim Recht auf Vergessen werden etc., wie man es auch immer nennen will, Diskussion für sich, dort redet man dann sofort von natürlich deutlich längeren Zeiträumen. Was ich auch noch ein bisschen schräg finde, also weil der Strafregistereintrag ist ja doch, hat doch Gewicht, also hat auch entsprechende Auswirkungen. Aber gut, Dann hat sich Monika Simler noch zu PIM-Eis geäussert. Und da habe ich das Gefühl, da ist ein Fehler unterlaufen. Sie sagt nämlich, ohne Einwilligung dürfen solche biometrischen Vermessungstechnologien nicht eingesetzt werden. PIM-Eis greift in diese Rechte ein, weil Daten ins Ausland übermittelt und Personen biometrisch analysiert werden. Und ich bin eigentlich da der Meinung, dass es keine Einwilligung braucht von den betroffenen Personen. Also wie das eigentlich immer ist im Schweizer Datenschutzrecht, selbst bei besonders schützenswerten Personendaten, wo ja die biometrischen Daten dazugehören. Also mir ist nicht ganz sicher, wie sie das gemeint hat. Eben, wir müssen nicht jedes Wort auf Goldwaage legen. Man kann sich überlegen, oder? Was ist es da für ein Szenario dahinter gewesen? Es gibt ja ein paar wenige Ausnahmen bei den besonders schützenswerten Personendaten, dass eben doch eine Einwilligung erforderlich ist. Oder zum Beispiel dürfen besonders schützenswerte Personendaten nicht Dritten bekannt werden. Also, es ist eine Persönlichkeitsverletzung, man muss rechtfertigen. Aber da reden wir ja eigentlich nicht von einer Bekanntgabe von den besonders schützenswerten Personendaten, sondern das Problem liegt bei PIM-Eis. Übrigens, PIM-Eis auch einer von den Anbietern, der außer Reichweite vom EDUB ist. Er hat ja mal die Clearview AI probiert, einen sehr ähnlichen Anbieter. Und PIM-Eis, da ist ja genauso machtlos.
Das mit dieser Machtlosigkeit wäre dann auch mal noch eine Podcast-Folge wert. Da habe ich immer noch ganz viele Fragezeichen. Warum das so ist, das müssen wir mal separat anschauen. Aber ich finde ja, es ist halt wirklich etwas, wo glaube ich, die meisten Leute denken, biometrische Daten braucht es eine Einwilligung. Das hat sich irgendwie so ein bisschen wie den Kopf festgesetzt. Wir haben auch schon darüber geredet und ich denke, das müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen genauer müssen anschauen. Aber es ist halt auch etwas, was man intuitiv gerne hätte, glaube ich. Also ich glaube, man möchte gerne die biometrischen Daten von sich nicht einfach irgendwie weggeben oder das Gefühl haben, ich will nicht weggeben.
Ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Weil biometrische Daten sind ja heute nichts mehr Exotisches, sondern wir haben überall die Kameras. Ich meine, auch jetzt, oder? Ich glaube, du hast sie mal kaufen. Hat sie schon gekauft, die KI-Brille mit der Kamera?
Sie ist bestellt, ja.
Hat sie bestellt, genau. Also das Produkt von Meta. Bekanntlich ein sehr datenschutzfreundliches Unternehmen. Ironie off. Und die hat auch eine Kamera drin, oder? Und ich weiss nicht, gerade wenn man älter wird, weiss nicht, kann die Person erkennen und dir dann sagen, wer das ist. Ist nicht so praktisch, oder? Also, eine Politikerin, ein Politiker haben doch an die Events, haben so eine Hilfsperson, dann sagt, Herr von Gunten, Unternehmer, oder? Dann kann ich sagen, grüezi, Herr von Gunten, schön, Sie mal gesehen, wie geht's den Kindern? Oh nein, jemand anderes und so, oder? Also, wenn das brüllen kann, wenn man nicht, oder?
Ja, also mir ist ja völlig klar, also es ist die Ray-Ban, die von Meta kommt. Ich habe aber noch eine andere bestellt, Brilliant. Mehrere von diesen Geräten wollte ich ausprobieren, weil ich es einfach wissen wie sie funktionieren, wie gut sind sie wirklich. Und ich weiss auch, dass man das da nicht richtig brauchen kann, logischerweise. Ich finde es noch interessant, allerdings nur schnell die Klammern auf. Damals bei Google Glass ist ein riesen Aufschrei durch die Welt, weil die Brille Kamera hat. Die Ray-Ban, die gibt es jetzt doch schon über ein Jahr in Deutschland. Irgendwie passiert nichts. Und auch bin ich gespannt, wenn jetzt die neueste Version kommt, ob es dann irgendwann den Aufschrei gibt oder ob man sich einfach daran gewöhnt hat. Ich finde es ein bisschen komisch. Und klar, die Vorstellung, dass die Leute rumlaufen mit der Kamera, die läuft, leuchtet mir auch ein, dass das ein Problem ist. Und trotzdem muss ich es ausprobieren. Hat es irgendetwas Reizvolles? Ich schaue einfach, dass ich niemand in der Öffentlichkeit wird damit belästigen, sondern sonst mal schauen, was man damit machen kann.
Ja, denkst du an die Erfüllung von der Informationspflicht? Vielleicht, wenn man da so Leuchtwesten drucken, oder? Wo dann etwas drauf ist. Aber Andi, von wegen daran gewöhnt, oder? Hast du dich schon recht? Ein anderes Beispiel, Tesla. Tesla sind erfahrene Überwachungsplattformen. Man kann das ein bisschen unterschiedlich einstellen als eine Halterin oder Halter. Aber auch dort, also, da haben sich zwar auch schon Aufsichtsbehörden ein bisschen aufgeregt, aber viel ist noch nicht passiert. In der Schweiz war eine Diskussion mal gewesen, wo, glaube ich, die Polizei im Kanton Basel-Stadt so Teslas beschafft hat. Ich glaube, es war ein Flop gewesen, aber da hat man sehr dann über Datenschutz geredet, hat auch der kantonale Datenschützer ein bisschen näher angeschaut. Aber eben die Teslas, also in der Region Zürich zumindest, fahren die im grossen Stil rum. Sprich, ich werde eigentlich zum Beispiel nicht zur Arbeit fahren, oder? Pendle nach Zürich mit dem E-Bike. Dann werde ich x-fach von so einem Tesla gefilmt. Ich gebe aber zu, ich filme dann zum Teil mit einer Velo-Dashcam zurück.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja eine Dashcam, oder? Du filmst ja auch die Öffentlichkeit, wenn du mit dem auf dem Weg bist, oder? Ich glaube, sie läuft aber nicht immer, oder?
Nein, nicht immer und so. Gibt es übrigens auch ein oder andere TikTok-Videos, also wer dort mal reinschauen will. Kann man sehr gut die Leute triggern, so mit den Velo-Videos, oder? Weil auf TikTok hat sehr viele Autofreunde. Also da kannst du noch so lebensgefährlich überholt werden, der Autofahrer hat immer recht. Genau, und das passt jetzt interessanterweise gerade zur letzten Aussage, die ich mir rausgeschrieben habe von der Monika Simler. Dort geht es darum, man soll da etwas regulieren. Sie sagt, ja, diese Regelung soll darauf abzielen, den Einsatz, wenn überhaupt, nur bei schweren Straftaten zuzulassen. Zum Beispiel sollte Gesichtserkennungssoftware nicht eingesetzt werden, um Falschparker zu büßen. Das finde ich interessant. Das ist auch also eine Aussage, auf den ersten Blick tönt die noch gut. Wir haben in der Schweiz ja die Definition, oder? Wir haben Übertretungen, wir haben Vergehen, Verbrechen, in Abhängigkeit von der Strafandrohung, also Verbrechen, dann mehr als 3 Jahre Strafandrohung, mehr als 3 Jahre Freiheitsstrafe. Auf den ersten Blick klingt das noch gut. Das haben wir auch bei der Beweisverwertung in der Schweiz, oder? Also eigentlich rechtswidrig erhobene Beweise, die dürfen nur für schwere Straftaten, für Verbrechen verwendet werden. Was übrigens auch noch speziell ist, oder? Eigentlich müsste ich sagen, je schweres Verbrechen, desto besser müsste der Beweis sein, desto korrekter erhoben, oder? Eigentlich können wir sagen, müsste genau umgekehrt sein. Also bei einer Übertretung, ja, kommt es nicht so darauf an, wie der Beweis erhoben worden ist, bei einem Verbrechen dann vielleicht schon. Aber in der Praxis finde ich das, was da gut tönt, oder? Man würde wahrscheinlich spontan sagen, ja, natürlich, nur bei schweren Straftaten. In der Praxis, gerade wenn man selber betroffen ist, ja, ist das dann vielleicht noch schwierig durchzuheben?
Ja, ich denke auch. Also ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute in dem Moment, wo sie selber betroffen sind, gerne alle Mittel, die sie zur Verfügung hätten, würden einsetzen. Sprich, ich kann mir vorstellen, wenn du einen Hofladen besitzt mit einer Kamera und du siehst dort, wie jemand reingeht und alles abräumt, dann willst du gerne, und sogar ich habe manchmal den Urge in mir, in so einem Fall empfinden, wäre jetzt schon gut, wir könnten den schnell mit Facebook abgleichen, dass wir die Pfeife verwünscht, oder? Aber letztendlich glaube ich wirklich, dem müssen wir unseren Vorstellungen, unseren Wünschen müssen wir da nachgeben. Und ich bin in diesen Fragen bin ich relativ radikal und finde, nein, darf man einfach nicht einsetzen. Also auch nicht für schwere Straftaten. Genauso wie jetzt die Chat-Kontrolle, die im Moment am Laufen ist, oder? Ich glaube einfach so da, sobald man so eine Technologie zulässt für einen bestimmten Level, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis der Level gesenkt wird. Das ist einfach immer so, oder? Und wenn wir sagen, wir dürfen das einsetzen für schwere Vergehen, für schwere Verbrechen, ja, für Schlusszeichen, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis es auch für den Raser oder für den Tunnelüberholer gebraucht wird.
Ich glaube, du hast recht. Wobei jetzt bei mir aufpassen. Wie gesagt, in der Schweiz können natürlich eben auch Beweise, die nicht rechtmäßig erhoben worden sind, verwertet werden für Verbrechen. Und du hast jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen unterschätzt, wie streng die Schweiz ist beim Vermögensstrafrecht, also bei entsprechenden Delikten. Diebstahl ist ein Verbrechen, also Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre. Also da kann man auch rechtswidrig erhobene Videoaufnahmen grundsätzlich verwerten. Und da der Hofladen wird schon ein Schild haben, vielleicht noch irgendwo eine Datenschutzerklärung. Also ist wahrscheinlich sogar legal gefilmt, hat Rechtfertigungsgründe. Qualifizierter Diebstahl dann übrigens bis zu 10 Jahre. Also zum Beispiel gewerbsmässig oder wenn du in einer Bande bist. Also in der Schweiz, also ein Vermögensdelikt, versteht man keinen Spass. Das ist das Ding. Eben, ich glaube, du hast schon recht, man fängt bei den schweren Straftaten an. Am Schluss hat man es für alles. Aber das Argument, der Edeb hat auch schon sinngemäß gesagt, ja, nur weil ich jetzt auf meinem E-Bike gefährlich überholt werde, lebensgefährlich, dann soll ich die Dashcam-Aufnahmen nicht können abgeben und die werden verwerten. Also quasi erst, wenn ich schwer verletzt werde oder umgebracht werde. Das ist auch nicht so schlüssig, weil wenn man jetzt die Dashcam-Aufnahmen im grossen Stil einsetzen könnte, dann kann man sich jetzt darüber aufregen, oder? Weil alle im Strassenverkehr solche Verkehrsregeln verletzen. Aber der präventive Effekt wäre natürlich schon massiv. Also wenn jeder Autofahrer, der mich kriminell überholt, nur weil er nicht kurz warten kann, oder? Man sieht sich typischerweise am nächsten Lichtsignal. Wenn ihr das wisst, dass er drankommt, dass er vielleicht seinen Fahrausweis verliert, dass es irgendwie viel Geld kostet, würde er das wahrscheinlich nicht mehr machen. Und so macht das, weil es natürlich keine Folgen für ihn hat. Von dem her finde ich das eben schon noch schwierig. Ich sage nicht, du hättest nicht recht, Andi. Also es ist ein Problem. Aber am Schluss geht es natürlich auch darum, wenn man mit Polizisten redet, in verantwortlichen Positionen bei diesen Dashcam-Aufnahmen, die sagen natürlich, ja, wir sind froh, dass das Bundesgericht streng ist, wir haben viel zu viele Fälle. Also man könnte heute mit dieser Falllast natürlich gar nicht umgehen. Und in Deutschland haben wir ja die Story, wie der geheißen, der Anzeigenhauptmeister oder so, der oder endlos da die Anzeigen gemacht hat, auch mit Fotos. In Deutschland scheint das ein bisschen einfacher zu sein, wobei ich weiss es auch nicht genau, wie. Also ich finde das, ich kann nur sagen, ich finde es sehr schwierig. Eben, was du sagst, weckt bei mir nicht direkt Widerspruch, aber eben bei dem praktischen Beispiel, wieso sollen meine Dashcam-Aufnahmen auf dem E-Bike erst können verwertet werden, wenn ich irgendwie übel verletzt werde oder gerade tot bin, aber nicht quasi bei etwas, wo ich einfach Glück hatte, oder? Das finde ich dann in der Praxis eigentlich schwierig zu diskutieren. Und gerade in einer direkten Demokratie müssen wir natürlich schon über so praktische Fälle reden und nicht einfach nur die Rechtstheorie natürlich vertreten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist noch lange noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich denke, noch eines Stichwort Chatkontrolle, wo wir sicher mal wieder genauer anschauen zusammen. Die geht ja um ähnliche Fragen letztendlich. Ja, auch eben, auch da. Es ist eben halt fast immer so, der Einzelfall ist wichtig und es ist in der Regel nicht binär. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.